Heute habe ich mir mal wieder einen Experten ins Nerdcafé eingeladen, und zwar Henrik Lürsen. Gleich in der Vorstellung erzähle ich noch ein bisschen mehr über Henrik und wir sprechen heute über nichts Geringeres als die Zukunft von WordPress. Wenn du schon ein bisschen in der WordPress-Welt unterwegs bist oder warst, hast du vielleicht mitbekommen, dass es da so den ein oder anderen Konflikt gab. Henrik ist tatsächlich WordPress-Entwickler und hat nochmal tiefere Einblicke, als ich sie hatte. Und natürlich kann der nochmal viel ausführlicher sprechen und erzählen, als ich das selber von außen erlebe. Deswegen freue ich mich sehr über das Gespräch mit Henrik über die Zukunft von WordPress und den Konflikt in der WordPress-Community.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute habe ich mir wieder einen Experten eingeladen, und zwar Henrik Lürsen. Henrik Lürsen ist WordPress-Entwickler aus Bayern, meiner alten Heimat in München. Wir beide kennen uns vom WordPress Meetup, aber auch vom Barcamp München, das ich zusammen mit Nils und Volker und Heinrich von Lürsen Heinrich zusammen initiiert habe und umgesetzt habe. Lürsen Heinrich beraten KundInnen und Kunden durch den Mittelstand und helfen dabei, komplexe Webseiten einzurichten. Henrik, das mal als Schnellintro. Habe ich was vergessen oder bist du damit fein?
Im Groben und Ganzen stimmt das. Also das hast du gut zusammengefasst. Ich musste gerade tatsächlich drüber nachdenken, wo wir uns kennengelernt haben, so richtig direkt. Und das war tatsächlich am Barcamp oder an diesem ersten Meeting, als Nils uns alle zusammengebracht hat, um das Barcamp München zu organisieren. Erschreckenderweise, erinnerst du dich, welches Jahr das war?
1996.
Ja, nicht ganz, aber 2017. Das ist unfassbar, Mann.
Das ist echt lange. Wann machen wir das nächste? Das ist so 8 Jahre.
Ja, schlimm, oder?
Echt schlimm. Aber es war geil. Bei Microsoft 2 Tage. Mega cool. Also mein Highlight war, das werde ich auch nie vergessen und immer weiter erzählen, dass Google uns Bier gesponsert hat und direkt zu Microsoft geliefert hat. Und alle damit einverstanden waren. Mega cool.
Mein Highlight als Apple-Nutzer im Konferenzzentrum von Microsoft, also man muss dazu sagen, wir waren in den 9 Büros von Microsoft in München, Schwabing, das ist noch Schwabing, wo sie ganz tolle Zukunftstechnologien und sowas alles gemacht haben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber an den Standard-HDMI-Anschlüssen haben keine Macs funktioniert.
Ja, natürlich nicht. Sie hat Microsoft.
Ja, eben. Also das war schon verdächtig. Also es war schon lustig.
Das war echt lustig. Ich habe danach ja nochmal das Podcamp Hamburg gemacht, hier bei Xing. Mhm. Kleiner, aber auch zielgruppenorientiert für PodcasterInnen. Fand ich auch cool. Aber so ein richtig großes Barcamp wäre auch mal wieder schön.
Ja, das steht alles und steht und fällt alles immer so ein bisschen mit. Findet man eine Location und das haben wir gerade festgestellt, dass das enorm schwer hier in München geworden ist, gerade nach Corona. Findet man Leute, die das organisieren, die sich gnadenlos dem Barcamp Regeln unterwerfen. Und das war ja die große Kritik, die gegen uns gegen Volker und mich und in Verlängerung da auch gegen Nils und dich angeführt wurde, dass wir nicht so wirklich die Barcamp-Regeln befolgt haben, weil wir so das Organisieren der Talks ein bisschen anders gemacht haben.
Da kann ich mich nicht erinnern, dass es Kritik auch gab.
Ja, Tatsache. Soll es geben, manchmal.
Komisch, habe ich verdrängt.
Ja, kann ich auch ganz gut.
Über Barcamps können wir auch gerne nochmal sprechen. Heute ist ja ein anderes Thema auf der Liste. Nichts Geringeres als die Zukunft von WordPress haben wir uns da ausgesucht. Aber bevor wir da reingehen, ich frage immer am Anfang meine Gäste nach einem Lied, das sie in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, wie auch immer, begleitet hat. weil es diese Nerdcafé-Playlist gibt. Ich habe mich da an dem Pest und Flauschig-Podcast orientiert und dachte mir, wenn die das tun, mache ich das auch, dann hilft es der Reichweite. Und deswegen wäre jetzt die erste Frage, hast du ein Lied, was dich tangiert, begleitet und was du mit uns teilen möchtest?
Also das ist bei mir immer eine schwierige Frage, weil ich bin so einer der untreuen Hörer. Bei mir läuft immer so random irgendein Apple Music-Sender im Hintergrund. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ich in Wirklichkeit höre. Ich sehe das immer nur in meiner Replay-Playlist, also das, was am Ende des Jahres bei mir gemacht wurde. Und das Lied, was ich wohl am meisten gehört habe und genossen und nicht geskippt habe, war von Meute. Ja, Venga Boys wäre witzig. Das wäre in der Tat sehr lustig. Aber das war von Meute. Sollte der als Lokalpatriot ein Begriff sein.
Habe ich mal gehört. Da
die Single Sale.
Meute war auch bei Fettes Brot, wo dein lieber Kollege Volker übrigens auch dabei war, hier beim Fettes Brot Riesenabschlussparty in Hamburg, waren die ein Teil der Vorbands. Und am zweiten Tag, witzigerweise, waren auch die Beginner Teil der Vorbands von Fettes Brot. Musste ja auch so kommen beim Abschiedskonzert. Und das ist mein Song heute, von Beginnern, das Lied Schelle. Das sehr geil, kann man sehr abgehen zu.
Cool.
Fass doch, würde ich jetzt mal die Aufgabe dir überlassen, fass doch mal bitte zu kurz, ganz kurz in wenigen Worten zusammen, was zur Hölle ist in den letzten Monaten passiert in der WordPress-Community? Kriegen wir alles zusammen oder was meinst du?
Es ist kompliziert. Verzeihe mir, wenn ich ein, zwei Denkpausen einlege. Lass uns zurückgehen in den Oktober letzten Jahres. Da hatten wir das WordCamp US. Es gibt in der WordPress-Welt drei große Flagship-Events, so die wirklich mehrere tausend WordPress-Enthusiasten zusammenbringen. Das ist das WordCamp US für die Vereinigten Staaten, das ist das WordCamp Europe für Europa und das ist das WordCamp Asia für, wie der Name sagt, Asia. Und diese Events haben gemein, dass sie in der Regel eine Keynote von Matt Mullenweg am Ende haben. Das heißt, Matt als Leiter des WordPress-Projekts gibt so Preis, was ihn gerade so bewegt und was da in seinem Kopf los ist und lässt uns daran teilhaben.
Rede an die Nationen sozusagen.
Genau. State of the World.
Das heißt auch so sogar.
State of the World ist offiziell ein eigenes Event, aber ist so angefangen. Und da gab es am WordCamp US ein etwas schockierenden Moment, als Matt plötzlich begann, sehr direkt ein Mitglied oder ein Unternehmen aus der Community, aus der WordPress-Community, sehr direkt anzugreifen. Das war oder ist WP Engine. WP Engine ist ein Hoster, also die hosten WordPress-Webseiten und je nachdem, wen man glaubt, einer der erfolgreichsten Hoster für WordPress-Systeme der Welt. Also es gibt durchaus einige Webseiten, die auf WP Engine-Servern gehostet werden.
Einer der größten auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja,
das ist so. Der Vorwurf von Matt ist dort in der Keynote gewesen, dass sich WP Engine für den Profit, den es macht, zu wenig am WordPress-Projekt beteiligt. Also das ist so das Problem der Open-Source-Welt. Es gibt furchtbar viele, die von Open-Source profitieren, aber verhältnismäßig wenige, die ins Ökosystem zurückgeben. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Matt Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens Automattic ist, was das Unternehmen hinter WordPress.com ist. Und die gaben zu diesem Zeitpunkt mit über 4000 Stunden, glaube ich, die Woche oder Monat, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall mit weitem Abstand am meisten Zeit, Entwicklerzeit, Koordinationszeit, Designzeit, also auf jeden Fall am meisten Contribution-Stunden zurück in das Projekt. Und WP Engine hat das nicht getan. WP Engine war so irgendwie zumindest offiziell, was sie angegeben haben, mit 40 Stunden dabei. Jetzt gibt es in der Community so ein bisschen Unklarheit darüber, was gilt als Contribution und was gilt nicht als Contribution. Wenn ich zum Beispiel ein Event sponsere oder die offiziellen WordCamps sponsere, gilt das als Contribution oder nicht? Das ist Matt hat dann klargestellt, dass aus seiner Perspektive das eben nicht als Contribution steht, gilt, weil dort ein Werbeeffekt im Vordergrund steht. Auf jeden Fall. Als Folge dieser Keynote, wo dann plötzlich einige Community-Mitglieder, die dann auch Angestellte von WP Engine sind, sehr direkt angegriffen wurden, gab es dann so ein bisschen Fallout, einfach ob der Direktheit, mit der Matt das gemacht hat, weil viele Leute das auch unangemessen hielten und auch die Art und Weise für unwürdig hielten. Was dann so weit ging, dass plötzlich Leute, die bisher sehr, sehr treue Contributoren des WordPress-Projekts waren, aus dem WordPress-Projekt verbannt wurden, eben weil sie Matt und seine Vorgehensweise kritisiert haben. Wohlgemerkt, was kritisiert wurde, war die Art und Weise, wie Matt das getan hat, nicht der Umstand selber, dass WP Engine relativ wenig zurückgibt für den Umsatz, den sie fahren, ist so im Groben und Ganzen akzeptierte Tatsache. Das ist einfach so. Aber die Art und Weise, wie mit diesem Problem seitens Matt umgegangen wird und wurde, war für viele Leute nicht okay. Unter anderem auch für WP Engine nicht, weil die dann hingegangen sind und haben angefangen zu klagen auf Schadenersatz und haben gesagt, hier mit den Aktionen, die du da machst und mit den Äußerungen, die du da machst, schadest du unserem Ruf und sorgst dafür, dass wir Kunden verlieren, und das geht nicht, das funktioniert so in der freien Marktwirtschaft nicht. Und da haben sie auch in gewisser Weise recht mit. Und es gab einen Vorfall, der so der D-Day war, oder der eine Punkt, wo gesagt hat, jetzt hat Matt das übertrieben. Das war der Fall, als Matt ein sehr populäres Plugin übernommen hat. Du musst dir vorstellen, es gibt das WordPress Plugin Repository, und dieses Plugin Repository wird verwaltet von effektiv Matt selber. Es ist gehostet auf WordPress.org, und WordPress.org ist Matts privates Eigentum. Und jetzt gelten da gewisse Regeln, und nach diesen Regeln hat ein Plugin namens Advanced Custom Fields, was unfassbar populär ist, was zu diesem Zeitpunkt im Besitz von WP Engine war, hat anscheinend gegen diese Regeln verstoßen wegen Sicherheitsproblemen. Irgendwas wurde da konstruiert.
Zufällig natürlich.
Ja, genau. Und dann wurde dieses Plugin plötzlich übernommen von Matt selber oder von Leuten, die Matt etwas gehorsamer sind als WP Engine, und wurde in die Community überführt. Das heißt, Besitzer dieses Plugins war plötzlich nicht mehr WP Engine, sondern WordPress.org. Das ist rein technisch, rein rechtlich, ist das ein grenzwertiger, aber legaler Vorgang. A, weil es mir jetzt eigene Plattform ist, und B, weil zumindest theoretisch das Forken, das heißt das Abzweigen von Software, nach der Lizenz, unter der WordPress veröffentlicht ist, das ist die GPL in Version 2 oder höher, ist das okay, ist das normal. Das heißt, ich darf jede Software, jede Code nehmen und den wieder veröffentlichen. Das ganze Problem war aber zweierlei. Das erste, Matt oder das Team, was das diese Übernahme dort gemacht hat, hat eben nicht ein Fork gemacht, das heißt nicht den Code genommen und ihn erneut veröffentlicht, sondern sie haben den Originalcode unter der Original-URL mit den Originalinstallationen übernommen. Und das ist vorher so noch nie passiert. Zumindest nicht auf der Art und Weise, wie das da, ich glaube, im November passiert ist. Und das hat zu einer kuriosen Eigenheit geführt, dass mit einem Update plötzlich sich der Name des Plugins und der Besitzer des Plugins in den WordPress-Installationen geändert hat. Mhm. Das heißt, angenommen, du bist ein Nutzer des kostenlosen Advanced Custom Field Plugins und vertraust darauf, dass WP Engine Updates und Sicherheitsupdates und neue Funktionen und sowas veröffentlicht und updatest irgendwann im November dein WordPress, was man immer tun sollte, Security und so. Mhm. Und plötzlich heißt das Plugin nicht mehr Advanced Custom Fields, sondern Secure Custom Fields. Und plötzlich ist nicht mehr WP Engine Besitzer dieses Plugins, sondern plötzlich ist WordPress.org Besitzer dieses Plugins. Das heißt, manche Leute fassen das so auf, dass plötzlich ein anderes Software eines anderen Herstellers in dein WordPress geschleust wurde. Und das ist sicherheitstechnisch höchst bedenklich. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das ist eine Supply Chain Attack. Mhm. Das ist so der Fachbegriff dafür. Leg mich nicht drauf fest, weil ich bin mir unsicher, aber ich glaube, es ist eine Supply Chain Attack, weil ich plötzlich als jemand, der für die Sicherheit des Plugins verantwortlich ist, ohne gefragt zu werden, ohne darüber in Kenntnis gesetzt zu werden, ein anderes Stück Software auf meinem System habe. Und das ist kritisch. Das hatten wir so noch nie in WordPress. Und das heißt, dass Matt in seiner dass es die theoretische Möglichkeit gibt, dass Matt Software, die er präferiert, auf alle WordPress-Systeme der Welt, die zumindest Auto-Updates haben und an WordPress.org angebunden sind, ausrollt. Das ist, theoretisch wissen wir, dass das geht. Aber das ist vorher praktisch so noch nie passiert. Und für die Security-Welt und die Enterprise-Welt und Unternehmen, denen es wichtig ist, dass sie ein geschütztes System haben, für die ist das natürlich richtig schlimm, wenn sie plötzlich nicht mehr auf die Integrität der WordPress.org-Updates vertrauen können. Und das war ein großes Problem, was dazu geführt hat, dass viele Leute plötzlich sehr, sehr laut wurden in ihrer Kritik gegenüber Matt, mhm, und auch, dass das Ding so ein bisschen weiter eskaliert ist. Zwischendrin, vorher wurden auch zum Beispiel alle WP Engine Kunden von Updates von WordPress.org ausgesperrt.
Das fand ich auch krass.
Ja, das war echt übel. Das heißt, deine Seite, wenn du bei WP Engine gehostet hast, hat plötzlich keine Updates von WordPress.org mehr bekommen.
Eine volle Katastrophe.
Das ist richtig schlimm. Also sicherheitstechnisch ist da viel Schindluder getrieben worden. Und das führte dann halt dazu, dass WP Engine das amerikanische Äquivalent einer einstweiligen Verfügung erwirkt hat gegenüber Matt Mullenweg und Automattic und WordPress.org, dass sie bitte den Stand von vor September oder von September 2024 wiederherstellen sollten. Und das ist passiert. Also da hat der Richter oder die Richterin in dem Fall gesagt, ja, dem stimmen wir zu. Dort ist ein Schaden entstanden, der unverhältnismäßig ist und der auf direkte Aktionen von Matt Mullenweg und Automattic zurückzuführen ist. Und das muss WP Engine so nicht hinnehmen. Und seitdem sind dann Teile der Systeme wiederhergestellt. Ich glaube, WP Engine Kunden bekommen wieder Updates, Advanced Custom Fields ist, glaube ich, wiederhergestellt auf der normalen, auf dem normalen Repository-Weg und in dem normalen Repository-Ort. Aber nichtsdestotrotz ist dort ein massiver Schaden entstanden.
Ja.
Und dieser Schaden geht weiter. Das sehen wir daran, dass mittlerweile sehr, sehr viele sehr hochrangige oder sehr, sehr bekannte Gesichter aus der WordPress-Community mittlerweile gebannt werden. Und wenn du von WordPress.org gebannt wirst, kannst du zum Beispiel auch nicht mehr auf WordCamps kommen, weil du brauchst deinen WordPress.org-Account, um WordCamp-Tickets zu kaufen. Oder du darfst auch nicht mehr sprechen auf WordCamps. Ein prominenter Fall hier ist zum Beispiel Joost de Valk, der Originalautor von dem WordPress-SEO-Plugin Yoast, der jetzt im Dezember von Matt aus dem Projekt verbannt wurde, weil behauptet wurde, dass Yoast das Projekt übernehmen wollen würde, was meiner Meinung nach Schmarrn ist. Aber Matt war davon überzeugt und hat Joost de Valk dann eben verbannt. Und das ist schon echt krass. Oder Gott, sein Name fällt mir gerade nicht ein, sein Nachname fällt mir gerade nicht ein. Ryan. Ryan hat damals, mir fällt bestimmt gleich sein Nachname ein, hat 2015 die WordPress REST API geschrieben. Einer der wirklich hochbekannten Kontributoren zu großen Features von WordPress wurde verbannt, weil er einen Post veröffentlicht hat, der kritisch gegenüber Matt war und es hat Matt nicht gepasst. Und dann seitdem darf Ryan offiziell nicht mehr am WordPress-Projekt teilnehmen, weil du brauchst ja zum Beispiel auch einen WordPress-Account, um zu WordPress zu contributen, zumindest über die offiziellen Wege. Und das ist schon echt bitter, was da passiert.
Ich finde es so krass, dass das eine, da dachte man ja lange, oder ich dachte das zumindest und viele andere, glaube ich, auch, dass man mit WordPress durch die Open-Source-Hintergründe und so ja relativ frei und vielfältig ist. Aber wenn halt der Oberchef dann so ein Typ wie Matt ist und das alles an sich reißen kann, dann ist es wirklich krass. Was glaubst du denn, was das für eine Auswirkung hat? Erstens natürlich auf die Community, aber auch für WordPress an sich. Du bist da ja noch mehr drin. Gibt es da Ideen, selber einen Fork zu starten oder was geht? Wie geht's weiter? Viele Fragen, sorry.
Was die Auswirkungen sind, das werden wir jetzt über die nächsten Monate erst feststellen. Als Reaktion, das ist eine gewisse Trotzreaktion, auf die ganze Art und Weise, was da gerade passiert ist, hat Automatic vor ein paar Monaten oder Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, dass Automatic ihre Contributions zu WordPress, zum WordPress-Ökosystem massiv zurückfährt. Von 4.000 Stunden auf etwa 40 Stunden. Also die haben gesagt, wir contributen in gleicher Höhe wie WP Engine. Weil wenn ihr sagt, das ist fair, dann ist das für uns auch halt nur so fair, dass das Ganze nicht stimmt, sondern dass das auch Automatic direkt an das Schicksal von WordPress gebunden ist, ist natürlich jetzt nun auch die Realität, aber das sei mal dahingestellt.
Aber da machen sie dann weiter, oder? Dann wird Automatic das WordPress.com weiterentwickeln, aber den Code nicht mehr rausrücken.
Korrekt, das ist genau das, was wahrscheinlich passieren wird. Dass so Teile des Gutenberg-Projekts internalisiert werden und als private Plugins veröffentlicht werden oder eben nicht veröffentlicht werden, sondern entwickelt werden und innerhalb von WordPress.com zur Verfügung stehen, für die breite Öffentlichkeit aber nicht. Das hatten wir übrigens schon mal. Das war das WordPress.com Admin Backend, das 2014 ausgerollt wurde, nannte sich Calypso. Und das war ein großes internes WordPress-Projekt, was dann am Ende aber, ich will nicht sagen, es ist gescheitert, aber es wurde irgendwann nicht mehr weiterverfolgt, weil auch mit der Anzahl an Entwicklern, die WordPress.com und Automatic zur Verfügung stehen, ist es schwierig, so ein System in der Größe neben WordPress am Leben zu halten, weshalb auch WordPress.com jetzt wieder zurückgegangen ist oder langsam zurückgeht auf das offizielle WordPress Backend. Mhm. Aber ich glaube eben, dass als Reaktion dieses wir spenden diese Zeit eben nicht mehr in Open Source, sondern verwenden die, um eigene Projekte zu machen, dass das dazu führt, dass wir Features in WordPress.com sehen, also in Anführungszeichen WordPress-Features in WordPress.com sehen, die der Open-Source-Version von WordPress nicht zur Verfügung stehen werden.
Moin aus dem Schnitt und eine ganz kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf meinen Partner gehirngerecht.digital. In den letzten Wochen und Monaten ging es ja hier besonders mit den ExpertInnen-Episoden ganz oft um digitale Barrierefreiheit. Wenn du jetzt selber Expertin für digitale Barrierefreiheit werden willst, dann hat gehirngerecht.digital jetzt ein super Angebot, denn im Komplettpaket lernst du alles, was du als Solo-Selbstständiger wissen musst, um barrierefreie Webseiten zu erstellen. Es gibt einen Kurs über 6 Module, dauert 3 Monate. Da bekommst du ganz viel Input, du bekommst Workshops, E-Learnings, eine Community und das Beste ist, 90% der Kosten können sogar gefördert werden. Guck einfach mal rein auf gehirngerecht.digital, da findest du alle Infos zu diesem coolen Workshop. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne ein Abo da und erzähl deinen Freundinnen davon, denn dann haben noch viel mehr Menschen die Möglichkeit, WordPress besser zu verstehen und zum ExpertIn für digitale Barrierefreiheit zu werden. Danke und schon geht's weiter mit der Episode. Ich weiß noch gar nicht, was ich davon halte. Das steht der Firma zum einen ja frei, aber es ist auch ein bisschen Kindergarten. Und wenn es dann um Sicherheitsthemen geht und die großen Kontributoren auch teilweise gar nicht mehr Code liefern dürfen, dann ist es ja absurd einfach.
Das ist so. Wir haben Gott sei Dank in der WordPress-Community großartige Sicherheitsforscher, Oliver Sild von PatchStack oder PatchStack ganz allgemein sei da hervorzuheben, die Kollegen von WordFence, da sind super viele Unternehmen, die da auch sehr bereitwillig in die Bresche springen. Die Bresche nicht sprengen, sondern in die Bresche springen. Mhm. Einer, der sich auf Twitter oder X die Plattform ehemals Twitter zu Wort gemeldet hat, ist zum Beispiel der Geschäftsführer von Cloudflare, die auch gesagt haben, liebes WordPress-Projekt, ihr seid die Grundlage von so vielen Webseiten im Internet, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Cloudflare ist bekannt dafür, dass sie auch sehr viele Bestandteile ihres Produktes kostenlos oder nahe kostenlos zur Verfügung stellen. Insofern. Mhm. Also, das ist der Witz an der Nummer. Ich glaube, so der große Effekt, dass das WordPress stagniert, den sich Matt vielleicht erhofft hatte. Ich glaube nicht, dass das passiert. Was passieren wird, das ist so meine Vermutung, ist aber, dass viel der Entwicklung, die wir vorher im WordPress Core gesehen haben, eben nicht mehr im eigentlichen WordPress-Projekt passiert, sondern dass sich Entwickler in sogenannte Feature-Plugins verstärkt zurückziehen und wirklich nur noch fertige Features, die wirklich ausgegoren sind, in den WordPress Core gemerged werden. Wie das ja auch schon vor Gutenberg war. Also da dieser Zustand, den wir seit 2018 im WordPress-Projekt haben, so mit dem neuen Blog-Editor, dass dort Entwicklung an einem Plugin stattfindet, das so 1-2 Versionen vor der WordPress-Version ist und wir in WordPress ständig Updates bekommen, die im Zweifel Breaking sind, also die im Zweifel bestehende Features kaputt machen oder Updates erforderlich oder Nutzer-Updates erforderlich machen. Das kannten wir vorher nicht. Zum Beispiel jetzt gerade bei der REST-API. Die REST-API, bevor die in den Core gemerged wurde, 2015 war das, glaube ich, existierte das Ding seit über 1,5 Jahren als Plugin.
Ja.
Als sogenanntes Feature-Plugin, was man installieren konnte, wenn man da Bock drauf hatte, um das zu testen oder um die Entwicklung zu unterstützen. Und erst als das fertig war, erst als man gesagt hat, jo, passt, hier sind alle Funktionen drin, die wir für eine erste Version brauchen, dann wurde das erst in den Core gemerged. Und ich glaube, dass wir wieder zurückgehen zu dieser Variante, weil ich brauche nicht 4000 Entwicklerstunden, um ein Feature-Plugin, um so ein Proof-of-Concept zu schreiben. Das sehen wir derzeit am Performance-Plugin. Es gibt ein großartiges Performance-Team von im WordPress-Projekt und deren Entwicklung und Tests und Vorhaben passieren größtenteils in einem Plugin. Und erst wenn man sagt, ja, dieses Feature ist ausgegoren, das können wir ausrollen, dann gibt es Abstimmungen mit den anderen Core-Entwicklern und dann wird das ausgerollt.
Mhm. Und hältst du so, ich habe das ehrlich gesagt eher von den Elementor-Leuten vermutet, dass diesen WordPress-Fork selber und dann so eine Art WordPress.com als Baukastenlösung anbieten werden. Die haben, glaube ich, sogar irgendwas in die Richtung mal schon am Start gehabt. Ich habe da irgendwas mal gesehen, meine ich zumindest. Haltest du sowas bei WordPress.org auch für realistisch oder eher nicht, weil da irgendwer das ja auch organisieren muss?
Halte ich tatsächlich nicht für realistisch. Also wir haben es gesehen bei dem Fork namens Classic Press. Das war der große Fork, der sich dem Blog-Editor verweigert hat. Dort gibt es zwei essentielle Probleme. Das erste Problem ist die große Nähe zum Original. Das heißt, es ist Endnutzern oft nicht klar zu machen, warum soll ich Classic Press installieren und nicht WordPress. Das heißt, so der Differenzierungsgrad zum Original ist nicht groß genug. Was dann zum zweiten Problem führt, ich kriege als Fork nicht die kritische Masse an Nutzern und Entwicklern, um langfristig am Leben zu bleiben. Also bei Classic Press, das ist unter ein Dutzend Leute, die dort die Nummer am Leben halten und das funktioniert viel über Automatisierung. Das heißt, Classic Press einziges Alleinstellungsmerkmal ist es, nicht den Blog-Editor zu haben. Und das ist so, darauf kannst du kein Produkt basieren lassen.
Die können, glaube ich, auch nicht auf WordPress.org zugreifen, oder? Das geht
korrekt,
ja nicht.
Genau.
Das wäre ja.
Also die haben gewisse Kompatibilität zu WordPress.org Plugins, einfach weil viele Plugins nicht auf dem Blog-Editor basieren. Aber das wird nach und nach auseinanderdriften. Die einzige Art und Weise, wie ich mir vorstellen kann, dass ein Fork Erfolg hat, ist, wenn die Originalversion wirklich nachhaltig implodiert. Das haben wir 2003 gesehen. WordPress ist ja auch kein Originalprodukt, sondern WordPress selber ist ja ein Fork von einem Blog-System namens B2CafeLog. Das war 2002, 2003 in der Blogger-Szene relativ beliebt und dort ist dann der Hauptentwickler irgendwie verschwunden. Der hatte anscheinend irgendwie Gründe, warum er plötzlich nicht mehr an dem Projekt weiterarbeiten konnte und wollte und ist einfach verschwunden. Und nach ein paar Wochen, Monaten hat Matt Mullenweg gesagt, so, ich forke jetzt die Nummer, wer hat Lust mitzumachen? Und damals einer der Ersten, die dort mit auf den Zug aufgesprungen sind, war ein Brite namens Mike Little. Und Mike Little und Matt Mullenweg haben dann damals B2CafeLog geforkt und daraus WordPress entwickelt. Und es ist halt fragwürdig, ob WordPress Erfolg gehabt hätte, wenn sie gegen einen aktiven Hauptfork hätten konkurrieren müssen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen die Überlegung. Ich glaube, dass ein Fork nur dann Erfolg hat, wenn das Hauptprodukt nicht mehr selbstständig tragfähig ist, weil du in dem Fork, du darfst ja nicht vergessen, wie unfassbar groß das WordPress-Ökosystem ist.
Ja, eben.
Wir powern oder WordPress läuft zwei Drittel der Internetseiten des gesamten Internets.
Ja.
Und das ist eine unfassbare Anzahl an Internetseiten. Entsprechend viel Geld steckt dort hinter, entsprechend viele Stakeholder stecken dahinter, die Geld verdienen wollen. Und entsprechend ist auch der Support gegenüber Matt trotz seines Fehlverhaltens, trotz der ethischen, moralischen Bedenken, die viele gerade haben, das Risiko, plötzlich weniger oder kein Geld mehr zu verdienen, ist größer als die ethisch-moralischen Bedenken, die einfach viele haben.
Aber entsprechend gefährlich ist ja auch die krasse, es ist ja so Elon Musk-mäßig schon, die Macht, die Matt da hat, durch was wir jetzt gesehen haben, kann, dass er einfach Dinge abschalten und ändern kann, als einzelne Person und damit ja die Macht theoretisch auch über zwei Drittel aller Webseiten hat, das finde ich schon ziemlich krass. Da müsste.
Wäre ich vorsichtig mit der Aussage, weil mit Elon kann man derzeit nicht viel vergleichen. Und das zweite ist, auch die Macht von Matt Mullenweg ist beschränkt. Das heißt, zwischen Matt und einer Webseite stehen immer noch Leute wie ich, von denen es eine große, große Menge gibt und die dann sagen, wenn Matt etwas tut, was mir nicht passt, oder was wo ich sage, das kann ich meinen Kunden gegenüber nicht verantworten, dann weiß ich, was ich tun kann, um dort einen Riegel vorzuschieben. Das geht. Du kannst
WordPress... Ja. Darf ich kurz reingrätschen? Ja. Ich stimme dazu. Du kannst es und viele andere auch, aber ich würde mal behaupten, dass von den zwei Drittel aller Webseiten wiederum mindestens zwei Drittel von irgendwelchen Bloggern, ohne das despektierlich zu meinen, gehostet sind, die ja WordPress gar nicht so administrieren können, wie sie sollten und das halt die Einfachheit mögen und die sind halt aufgeschmissen.
Aber, du hast es schon gesagt, sie sind immer noch gehostet. Das heißt, wir haben es bei WP Engine gesehen. WP Engine, als die vom den WordPress.org Updates abgeschnitten waren, haben die es relativ schnell geschafft, einen eigenen Update-Service für die bei ihnen gehosteten Webseiten bereitzustellen. Das Ding war nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Und zum Beispiel, lustigerweise, alle bei WP Engine gehosteten Seiten waren eben aus diesem Grund auch vor dieser Secure Custom Fields Problematik ausgeschlossen, weil WP Engine gesagt hat, diese Update-URL lassen wir in unseren Netzwerken gar nicht zu.
Aber haben denn die, wenn, sagen wir mal, einfach gesagt, haben die einfach den WordPress.org Update-Server kopiert?
Ja, ungefähr, ja.
Und wenn die jetzt, das heißt ja, der Update-Server muss ja auch aktualisiert werden. Das heißt, genau. Die EntwicklerInnen müssten ja dann ihre neuen Updates von den Plugins auf beide Server auch anbieten.
Korrekt.
Und wenn das machen die ja nicht,
das
oder?
Das passierte in ich muss hier jetzt spekulieren, das passierte im Fall von WP Engine mehr oder minder automatisiert. Das heißt, ich glaube zu wissen, dass WP Engine einmal pro Nacht das gesamte WordPress.org Repository runtergeladen hat und bei sich dann bereitgestellt hat.
Okay.
Es gehen dabei ein paar Dienste verloren, so Active Installs, wie viele Downloads hat ein Plugin und sowas. Das ist dann, die Daten stimmen dann alle nicht mehr. Aber das eigentliche Update steht dann mit ein paar Stunden Verzögerung auch den VPN oder stand dann auch den VPN-Kunden zur Verfügung.
Aber ist jetzt auch wieder der original echte Zugriff möglich mittlerweile oder sind die noch in dieser Kopieversion? Weißt du das?
Ich glaube, aufgrund der Entscheidung der Richterin oder der Auflagen der Richterin ist derzeit der Originalstand wiedergegeben. Aber auch da gibt es Initiativen eben von Joost de Valk, dass man zum Beispiel ein Federated Repository anbieten müsse, oder erstmal entwickeln und anbieten müsse. Das ist derzeit so eine Bewegung bei einigen, einigen Community-Mitgliedern, zum Beispiel auch dem WordPress Community Collective. Das ist so eine Gegenorganisation gegen die WordPress Foundation. Und dort wird gerade überlegt, wie man so ein Federated Repository machen könnte. Federated Repository beschreibt dabei, wie kann ich ein Update-Mechanismus für Plugins und Themes bereitstellen, wo die einzelnen Instanzen miteinander reden und Updates hin und her schieben und so wichtige Daten hin und her schieben, aber ohne von einer zentralen Stelle abhängig zu sein.
Ja.
Das ist so die Überlegung davon. Wir kennen das zum Beispiel von Mastodon.
Aber da müsste Matt ja auch sagen, ja, okay. Weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass das WordPress.org Repository ihm privat gehört. Ich dachte, das gehört der Foundation und es sollte es ja eigentlich auch sein. Eigentlich ist doch das beste Ziel, mein Fazit wäre das zumindest, dass das WordPress.org in die Foundation übergeht und nicht einer Person gehört.
Sehr, sehr kompliziertes Thema. Es gibt ein Diagramm, so ein Mindmap von einem englischen SEO-Spezialist namens Jono Aldersson. Großartiger Typ, guter Freund von mir, der mal versucht hat, aufzuschlüsseln, wer welche Elemente in der WordPress-Welt kontrolliert und was wem gehört. Das ist alles durchaus komplex. Ich habe mal versucht, auf meinem Blog das zu verschriftlichen, das sind Wörter zu fassen, und ich bin bei 4.500 Wörtern rausgekommen und da ist mit Sicherheit noch nicht alles drin. Will sagen, diese Struktur ist super kompliziert. Und auch zu sagen, WordPress.org gehört jetzt der Foundation, würde nett aussehen, wäre ein bisschen Schminke auf das Problem, würde das Problem aber nicht beheben, weil auch über die Foundation hat Matt am Ende des Tages totale Kontrolle. Das ist leider so, wie die Art und Weise gewachsen ist. Und das wussten wir alle schon vorher. Die Sachen waren alle öffentlich. Es war nur nicht so vielen Leuten bewusst. Also Wissen und Bewusstsein ist da durchaus auseinandergegangen. Einfach weil es damals oder bevor dieses ganze Drama passiert ist, auch nicht wichtig war.
Ja. Okay, Henrik, ich merke schon, wir könnten tatsächlich noch eine Stunde weiterreden. Vielleicht eine zweite Episode, aber mit Blick auf die Uhr würde ich schon gerne zum Dankes-Award übergehen an dich für deine Zeit und den schönen Austausch. Abschlussfrage hätte ich noch. Die heißt, stell dir vor, du hast bei google.de unter dem Suchschlitz für 24 Stunden die Möglichkeit, einen Satz zu platzieren, der aber keine Eigenwerbung sein darf. Oder sagen wir bei dir lieber, bei WordPress.org hast du die Möglichkeit, auf der Startseite einen Satz zu platzieren, der da für alle sichtbar ist für 24 Stunden. Was würdest du da hinschreiben?
Das ist relativ einfach. Gehe davon aus, dass der Gegenüber es gut meint.
Das ist ein sehr schöner Satz und ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Grüße an Bayern, nach Bayern. Grüße an Volker mit fettes Brot-Sound im Hintergrund. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Johannes. Grüße nach Hamburg. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.